von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Ursprünglich wollte ich diese Folge live auf Fehmarn beim Windsurf Festival aufnehmen. Und dann war Flaute. Die Idee war, dass ich eine Windsurf-Lesson beim Manuel Vogel nehme. Der ist nämlich nicht nur ein wahnsinnig guter Windsurfer und Instructor, sondern auch Autor. Er hat das Buch geschrieben, einfach Windsurfen lernen, von den Basics bis zur Powerhalse. Manu, erst einmal herzlich willkommen zu Meilen und Zeilen.
Hallo Tim, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Dein Vater hatte eine Surfschule in Kroatien, das musst du uns erzählen.
Ja, genau, der war so aus den, ja, in den goldenen 80ern, in den goldenen Zeit, im goldenen Zeitalter des Windsurfens eben, dann nach Kroatien gegangen, hat da seinen Job in Deutschland stehen und liegen gelassen und ist dann dahin, um eine Surfschule aufzumachen. Und ich bin da so ein bisschen mit aufgewachsen. Das heißt, ich habe da ja einen Großteil meiner Jugend verbracht, alle Ferien da gewesen, als kleiner Steppke schon in der Windel daneben gestanden, wenn der Surfunterricht gemacht hat. Und das hat mich anscheinend irgendwie geprägt. Und dann ja bin ich da auch reingerutscht.
Mhm. Was für ein cooler Typ muss das gewesen sein damals? Weißt du, irgendwie einfach auswandern. Wer bringt das schon? Wer hat schon den Mut?
Ja, das war damals schon, glaube ich, nicht so der klassische Weg. Ne? Das war so, meine Eltern kommen aus einer klassischen Arbeiterfamilie. Da war das nicht so hoch angesehen, sage ich jetzt mal, alles hinzuschmeißen, seinen sicheren Job so liegen zu lassen und dann ja irgendwie sowas Halbgares zu machen. Da war das Verständnis von Seiten meiner Großeltern damals nicht so groß. Und er hat sich da aber durchgebissen und hat einfach das gemacht, weil er da einfach Bock drauf hatte. Und ja, das ihn total fasziniert hat. Der Sport war damals ja noch sehr neu. Jeder wollte es lernen und ja, hat dann ja auch damit seinen Weg gemacht. Und jetzt ist er knapp 70, hat das jetzt so langsam schweren Herzens abgegeben und ja, hat mich aber auch natürlich auf dem Weg mit dem Windsurf-Virus angesteckt.
Ja, was für ein Glück. Ja, also je nachdem. Also ich nehme an, dass du dein Leben als positiv empfindest und dann was für ein Glück, in so eine Familie reingeboren zu sein, dann so halb in Kroatien aufzuwachsen. Du sprichst wahrscheinlich auch serbokroatisch perfekt.
Ich muss gestehen, mein Kroatisch ist rudimentär ausgeprägt, was vor allem daran liegt, dass die Leute dort meistens sehr gut Deutsch sprechen und das hat mich so ein bisschen ausgebremst. Ich habe es auch ein bisschen gelernt, also ich kann schon so ein paar Brocken noch, aber ja, viel ist leider nicht hängen geblieben und es ist ja auch schon jetzt eine ganze Weile her, dass ich da zumindest längere Zeit mich aufgehalten habe.
Du rollst ein bisschen das R, woran liegt das?
Das ist mein fränkisches, fränkische Muttersprache, die ich nicht ganz losgeworden bin. Selbst nach über 20 Jahren hier im Norden kommt es dann manchmal noch durch.
Okay. Du wurdest vor 20 Jahren Teil des Testteams des weltgrößten Fachmagazins, der Surf, und arbeitest da seit dem Abschluss deines Studiums als Redakteur, unter anderem eben für die Ressorts Fahrtechnik und Produkttests. Würdest du sagen, dass du dein Hobby zum Beruf gemacht hast?
Absolut. Also auch da bin ich dann wirklich so reingeraten. Ich habe meine Surfrider-Ausbildung schon sehr früh gemacht auf Norderney, noch bevor ich 18 war, so in den Ferien. Dann da die ersten Jahre in der Surfschule gearbeitet und über den dortigen Stationsleiter Gunter Bade bin ich in dieses Surf-Test-Team reingerutscht. Die suchten jemanden, der, passabel surfen kann, der aber auch den Hintergrund so als Instruktor hat und ja, da eben reinpasst und das hat sich dann so gefügt und dann bin ich da reingeraten, habe da als Testfahrer angefangen. Wir waren viel in Südafrika und auch hier in Ägypten und das sind natürlich tolle Reisen, wenn man so Student ist, gerade da dabei sein darf und ich habe da viel gelernt und dann irgendwann ging es eben so los, die ersten Sachen geschrieben, so kleinere Eventberichts und so weiter gemacht für das Magazin und dann, irgendwann war ich gerade mit dem Studium fertig. Ich habe ja Lehramt studiert.
Welche Fächer?
Englisch und Geografie und war eigentlich gerade dafür, mich fürs Referendariat zu bewerben. Habe dann irgendwo bei Aldi an der Kasse gestanden, als das Telefon klingelte und dann war der Chefredakteur Andreas Erbe dran und fragte mich, ob ich mir nicht vorstellen könnte, mein Ref vielleicht doch gegen was anderes zu tauschen und dann musste ich nie lange überlegen. Dann habe ich da als Redakteur angefangen und das macht mir auch nach wie vor sehr, sehr, sehr viel Spaß.
Mhm. Jetzt hast du eben schon von den goldenen Zeiten geredet, an denen dein Vater eben dann nach Kroatien ist. Ist ja schon 20, 30 Jahre her, die goldenen Zeiten. Wo sind die hin? Was ist passiert?
Ja, die goldenen Zeiten sind insofern, was das Windsurfen angeht, ein Stück weit vorbei, weil man einfach sagen muss, dass Windsurfen nicht mehr die einzige Fun-Sportart ist, die es so heute gibt. Also Windsurfen ist ja so ein bisschen oder gilt zumindest so ein bisschen als die Mutter aller Fun-Sportarten. Und das hat sich natürlich über die Jahre schon so ein bisschen geändert. Also es gibt jetzt, ich meine, es gibt andere Sportarten wie Kitesurfen, wie Wingfoilen, keine Ahnung, Skaten, Inlineskaten. Es ist einfach ganz, ganz andere Voraussetzungen heutzutage. Und auch die Jugend hat sich natürlich so ein bisschen auch geändert. Also heute macht man nicht mehr vielleicht ein Ding und dann nur das, sondern man hat da eben auch vielleicht unterschiedliche Hobbys, probiert mal das eine aus, mal das andere aus. Und dementsprechend kann man natürlich das Level, auf dem Windsurfen heute stattfindet, nicht mehr vergleichen mit den 90ern, sage ich jetzt mal. Aber Windsurfen ist auch ein Sport, der immer da sein wird, einfach weil es ein unglaublich faszinierender Sport ist. Und wenn man so sieht, also, ich meine, du warst ja auch auf dem Surf-Festival jetzt vor ein paar Tagen, obwohl da jetzt die ersten Tage nicht so viel Wind war, was da los war am Strand und wie viele Leute da enthusiastisch dabei sind. Das ist schon toll zu sehen, dass der Sport auch einfach immer noch seine Berechtigung und auch eine große Fangemeinde so hat.
Jetzt geht dein Buch Einfach Windsurfen lernen in die dritte Auflage bereits. Mich wundert das ja fast, weil man Windsurfen gar nicht mehr so wahrnimmt. Oder ist das, weil ich halt selbst Wellenreiter bin und mich eher für andere Windsportarten interessiere, ist das nur mein Blick oder ist Surfen weiterhin einfach überall präsent?
Also ich würde sagen, es haben sich so Hotspots rauskristallisiert. Also früher war Windsurfen ja an jedem Baggersee vertreten, egal wo du hingeguckt hast, überall waren Windsurfer auf dem Wasser. Dann irgendwann kam so ein bisschen diese Shortboardwelle. Die Leute hatten irgendwie den Eindruck, man muss mit kurzen Boards fahren und nur bei viel Wind und das andere ist ja nicht mehr cool. Das war rückblickend natürlich auch ein großer Fehler, das so zu, vielleicht auch zu kommunizieren, durch die Medien auch und so. Letztendlich hat es dazu geführt, dass es so an vielen Orten im Binnenland so ein bisschen ja ausgestorben ist, möchte ich vielleicht sagen. Aber es gibt nach wie vor einfach viele Hotspots, wo sich das so konzentriert. Und wenn man da ist, also wenn man am Gardasee zum Beispiel ist oder auch hier oben im Norden, jetzt auch Fehmarn, dann sieht man schon unglaublich viele Windsurfer noch. Und dementsprechend würde ich sagen, der Sport ist halt seit 10, 15 Jahren so auf einem stabilen Level. Und es gibt eine eingeschworene Gemeinde, es kommen jedes Jahr neue dazu und ein paar ältere hören auf, aber letztendlich ist, würde ich sagen, dass es relativ stabil ist im Moment.
Okay. Wer in Deutschland windsurft, kennt vermutlich, wenn er sich ein bisschen tiefer in die Materie gräbt, kennt vermutlich deinen Namen. Das heißt, du hast so ein bisschen so ein Standing, du bist einer der Windsurfer im Land. Würdest du trotzdem zugeben oder machst du auch öffentlich, dass du vielleicht auch kitest oder wingfoilst oder bist du damit entspannt oder wie gehst du damit um? Also ist das wie Fremdgehen quasi, weißt du?
Ich gehe da ganz entspannt mit um. Also ich wingfoile auch aus Leidenschaft. Das hat auch damit zu tun, weil wir ja bei uns im Verlag auch ein Wingfoil-Magazin haben. Da bin ich auch nicht ganz unmaßgeblich beteiligt. Dementsprechend macht mir Wingfoilen auch viel Spaß. Für mich ist das eine super Ergänzung für Leichtwind. Dieses ganze Foil-Thema, also dieses Fliegen auf dem Flügel übers Wasser, das ist ja sowas, was sich so in den letzten Jahren breit gemacht hat, was es in unterschiedlichen Ausprägungen gibt mit dem Wing, mit dem Windsurfsegel, mit dem Kite. Und letztendlich ist es eine unglaublich faszinierende Facette auch wieder dieses Sports. Ja, also ich wingfoile sehr, aber ich bin auch ganz ehrlich, wenn richtig Wind ist, also sage ich jetzt mal 5 Windstärken plus, dann denke ich nicht lange nach, dann schnappe ich mir meinen Windsurfsegel und das ist für mich immer noch der schönste Sport. Und alle anderen Sachen, also ich gehe auch mal Stand-Up-Paddeln, ich gehe auch mal, ich habe auch mal Kiten ausprobiert in der Vergangenheit, aber das hat mich ehrlich gesagt nie so gekriegt. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich schon ja einfach sehr lange Windsurfer war. Man hat dann so ein bestimmtes Level und dann fängst du wieder von null an und es war einfach nicht so meins, aber ich kann auch verstehen, dass es ein Sport ist, auch an dem auch viele Leute Spaß haben. Insofern würde ich sagen, sollte man das jetzt nicht, also wie Fremdgehen würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Das ist eher eine gute Ergänzung.
Jetzt gehst du langsam in Richtung Mitte 40 und ich weiß, dass Windsurfen wahnsinnig anstrengend ist, irre körperlich ist. Viele steigen dann halt doch um aufs Kiten, weil es weniger in die Knochen geht. Ist das dann für dich vielleicht irgendwann auch eine Option oder sagst du, nee, ich mache das einfach jetzt so lange, wie mein Körper das mitmacht?
Nee, also es kommt ja auch immer darauf an, wie man das betreibt. Ne? Also wenn man, ich würde sagen, Kitesurfen, also wie gesagt, ich bin kein Kitesurfer, ich kann es nicht so richtig beurteilen, nur auf Basis dessen, was andere Leute mir so sagen. Die Kiten, die sagen schon, ja, Kiten ist nicht so kraftraubend, aber ich mache ja nicht den Sport, der mir weniger Spaß macht, nur weil er vielleicht ein bisschen weniger anstrengend ist, sondern man kann ja Windsurfen in unterschiedlichen Facetten auch ausüben. Letztendlich jetzt bin ich noch so fit, dass ich gehe gerne in die Welle, tobe mich da stundenlang aus und springe durch die Gegend und irgendwann, klar, wenn ich älter werde, dann kann es sein, dass sich die Knochen dann doch melden, aber dann werde ich halt Windsurfen vielleicht auf einer auf einer anderen Ebene ausführen, dann schnappe ich mir vielleicht irgendwie dann doch irgendwann wieder ein Longboard und cruise von hier nach Dänemark oder und baue da mein Zelt auf oder ich weiß es nicht genau. Aber also ich sehe da so viele Anknüpfungspunkte und so viele Facetten, die mich faszinieren, dass ich da jetzt mir keine Gedanken mache, dass ich das irgendwann aufhöre und irgendwas anderes mache, einfach nur, weil es weniger anstrengend ist.
Ich mache häufig relativ große Reisen auf dem Sub. Das heißt, ich bin irgendwie die Donau runtergepaddelt und so ähnliche Dinge.
Deine Bücher sind mir nicht ganz unbekannt.
Ja, das freut mich. Und ich hatte schon als Kind, also ich habe mit ungefähr 10 Jahren angefangen zu windsurfen auf dem Schieder Stausee in Lippe, wo ich herkomme, und hatte schon als Kind die Idee, ich möchte mal eine große Windsurf-Reise machen. So wie ich meine Sub-Reisen mache, habe ich damals gedacht, weil es halt noch keinen Suppen gab, ich würde das auf dem Windsurf-Brett machen. Wieso bietet sich das nicht an? Weil du kannst ja auch ein großes Brett nehmen, da dein Equipment drauf machen, den Rest in den Rucksack und dann einfach, so einer meiner Träume ist, quer durchs Mittelmeer, von Gibraltar nach Istanbul. Warum macht das niemand?
Dass es niemand macht, ist nicht ganz richtig, aber es machen sehr wenige. Es ist natürlich eine sehr extreme Sache auch und man muss schon, glaube ich, auch ein bisschen mutig sein und raus aus seiner Komfortzone. Aber es gibt durchaus Leute, die es machen. Also ich muss jetzt wieder zu meinem Daddy zurückkommen, der hat das in den 80ern schon gemacht. Der ist damals die kroatische Adria runtergesurft, beziehungsweise hochgesurft von Dubrovnik nach Mali Lošinj, da wo uns die Surfschule auch war.
Oh, wow.
Mhm. Ganz alleine, damals gab es ja noch keinen, also hatte da keinen GPS-Tracker und auch keinen Notfall irgendwas dabei, sondern einfach nur ein paar Karten, die er sich in so wasserdichte Folie eingeschweißt hat und einen Rucksack, ja, und dann ist er losgefahren. Aber jetzt auch gerade gibt es wieder einen, der das sehr ambitioniert auch betreibt. Jon O'Donnell zum Beispiel, das ist ein Brite, der ist jetzt vor nicht allzu langer Zeit, also noch vor der Pandemie war es, einmal rund um Europa gesurft. Das heißt, er hat wirklich oben in Nordnorwegen angefangen, bei Eis und Schnee ist dann runtergesurft, einmal komplett um Europa rum bis ins Schwarze Meer. Und jetzt nächste Woche fängt er wieder an und macht die nächste Tour einmal rund um Japan über 6000 Kilometer. Also es gibt schon so Leute, die da irgendwie auch Bock drauf haben, aber es ist natürlich einfach schon ein extremes Ding und man muss gut im Saft sein, sage ich mal, und sich auskennen und ja auch so dieses Abenteuergehen einfach mitbringen, um sowas durchzuziehen.
Wäre das nichts für dich? Ich weiß, du hast Kinder, ist dann schwierig.
Ich könnte mir gut vorstellen, wenn ich mal älter bin, hört sich jetzt so blöd an, so nach dem Motto, das ist was für alte Herren. Aber also im Moment habe ich da noch nicht die Zeit zu. Ich habe zwei kleine Kinder und ich habe einen Job und viel um die Ohren. Da fehlt mir dann noch so ein bisschen der Kopf für. Aber ich glaube, irgendwann so eine schöne Surftour machen, vielleicht auch mit Freunden zusammen, muss ja jetzt nicht gleich irgendwie was ganz Extremes sein. Das wäre schon was, wo ich richtig auch Bock drauf hätte. Also jetzt hier von Kiel aus los, einmal rüber in die dänische Südsee und dann da mit dem Zelt die schönen Strände abklappern und dann wieder zurück, so als kleiner Starter sozusagen. Das könnte ich mir wirklich gut vorstellen.
Ja, hätte ich auch extrem Lust drauf. Okay, wir tauchen ein in dein Buch. Und die erste Frage ist immer, die Leute sich stellen, was kaufe ich mir jetzt eigentlich für ein Material? Was für ein Brett kaufe ich mir? Was für ein Segel? Kannst du jemandem, der uns jetzt zuhört und denkt so, oh, ich muss auf jeden Fall endlich mal neues Material kaufen. Die meisten, die uns hören, sind entweder schon Windsurfer oder haben kein Interesse dran, würde ich sagen. Aber die, die Interesse haben, was kaufe ich mir denn? Was ist denn jetzt der Stand der Dinge?
Also wenn man jetzt wieder einsteigen möchte, kommt es erstmal gar nicht darauf an, dass es jetzt das Neueste ist. Es kommt einfach nur darauf an, dass man sich die richtige Größe kauft. Und ich würde immer empfehlen, wenn man lange wirklich nicht auf dem Board war, und das ist, geht ja vielen Leuten so, also viele Leute haben damals in den goldenen Zeiten, so sage ich mal, irgendwann mal gelernt, dann haben sie es aus den Augen verloren aufgrund von Job, Familie, was war, aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt entdecken sie es plötzlich wieder und denken, oh Mensch, irgendwie war es doch cool, ich probiere es mal wieder aus. Und dann ist es am besten, wenn man vielleicht mal wieder in eine Surfschule geht. Es gibt ja sehr, sehr viele in Deutschland und auch außerhalb von Deutschland und sich einfach mal wieder was ausleiht oder vielleicht auch mal eine Stunde nimmt. Dann wird man schnell merken, dass es wie Fahrradfahren ist. Man hat vielleicht ein bisschen was vergessen, aber man hat es letztendlich nicht verlernt. Das ist noch irgendwo drin. Und dann kommt auch sofort diese Faszination wieder. Und man weiß dann vor allem auch, was man für ein Material auch haben sollte. Man kann mal unterschiedliche Sachen ausprobieren, mal ein größeres, mal ein kleineres Board. Und dann ist man auch wieder so weit, dass man sich auch was kaufen kann, wenn man möchte. Und ich rate den Leuten immer dazu, sich erstmal nicht zu kleine Sachen zu kaufen. Das ist so ein bisschen dieser Standardfehler, den viele machen. Ich kaufe mir ein kleines, vermeintlich schnelles, sportliches Board und am Ende merke ich, ich habe ja gar nicht so oft den Wind, wie ich dachte. Und dann liegt es nur rum und dann ist der Lernerfolg nicht da und man liegt mehr im Wasser, als man oben steht. Und das ist dann frustrierend und dann lässt man es dann meistens doch wieder sein. Deswegen großes Board und dann ist der Einstieg leicht, man kann seine Manöver üben und wenn man dann wirklich Bock hat und dabei bleiben will, dann kann man das immer noch ergänzen später wieder mit einem kleineren Board. aber auf jeden Fall am Anfang nicht den Fehler machen und so ein kleines, so ein kleines Sinkerboard kaufen.
Ja, ja. Was mich so ein bisschen beim Windsurfen immer genervt hat, dieses viele Material. Deshalb liebe ich Wellenreiten und Suppen so sehr, weil da habe ich ein Brett und natürlich noch ein Paddel. Und ich baute mir also gerade für meine langen Touren, ist klar, einfach nur ein großes, langes Brett kaufen. Aber auch für die Welle reicht mir eigentlich ein Brett. Ich weiß, das ist jetzt, ich bin da jetzt auch kein super Experte, aber mir reicht das. Und beim Windsurfen habe ich immer das Gefühl, eigentlich brauche ich drei Bretter, fünf Segel und so weiter.
Wenn du, sag ich mal, den kompletten Bereich abdecken willst, von Leichtwind bis Sturm und dann vielleicht auch noch über unterschiedliche Bedingungen, also jetzt Flachwasser und vielleicht auch in der Welle surfen willst, dann ist das schon so, dass man entsprechendes Material auch braucht. Das ist so. Aber man muss auch immer bedenken, wenn man jetzt wieder neu einsteigt zum Beispiel, dann hat man ja meistens so ein Standard-Revier, wo man sagt, okay, im Urlaub bin ich meistens da oder mein Homespot ist hier im Binnenland an dem und dem See vielleicht. Und dann macht es Sinn, sich natürlich erstmal für die Bedingungen, die man häufig vorfindet, einfach das Passende zu kaufen. Ja. Und man darf auch nicht vergessen, dass vieles ja auch kompatibel ist. Ne? Also jetzt zum Beispiel die Masten, die Gabelbäume, die ganzen Komponenten, die sind auch für unterschiedliche Segelgrößen natürlich kompatibel. Das heißt, du kannst dir jetzt ein mittelgroßes Segel vielleicht für einen Wiedereinstieg kaufen. Und wenn du merkst, okay, jetzt bin ich voll dabei, ich will auch beim Meerwind fahren, dann kaufst du dir noch ein kleines und nutzt einfach den gleichen Gabelbaum, den gleichen Mast weiter. Und hast dann letztendlich eine Ausrüstung, die dann auch relativ schmal sein kann und trotzdem einen großen Bereich abdeckt. Aber man muss auch sagen, wenn man es jetzt mit Wellenreiten vergleicht, klar, keine Frage, da ist, oder mit Zappen auch, ne, da ist letztendlich der Materialaufwand schon ein bisschen höher. Was man auch im Auge haben sollte, ist, dass es auch viele Boards gibt, die aufblasbar sind, also auch im Windsurf-Bereich heutzutage.
Bringt's das?
Für bestimmte Bedingungen schon. Du kennst es ja vom Suppen, wenn du Touren paddelst, dann ist ein aufblasbares Board unter Umständen gar nicht schlechter als jetzt ein Hardboard.
Sogar besser, weil es einfach nicht so schnell verschrammt und kaputt geht. Es ist ja wie ein Autoreifen, ne?
Genau. Und beim Windsurfen ist es auch so. Also es gibt viele Windsubs zum Beispiel, die gerade für den Leichtwind- und Mittelwindbereich, wenn man jetzt hier am See unterwegs ist, eigentlich ideal sind. Da kannst du doch suppen auf den Dingern. Da kannst du aber auch unten so eine Mittelfinne drunter machen, dass du seitlich nicht abtreibst. Und dann schneidest du dir dein Segel drauf und hast eigentlich eine super Ergänzung zum Suppen auch, ne? Also das ist dann einfach eigentlich eine richtig gute Ergänzung. Du gehst paddeln bei glattem Wasser, wenn kein Wind ist. Und wenn Wind kommt, machst du dir dein Segel drauf und gehst wieder eine Runde Windsurfen. Und das ist eigentlich so, ja, so eine Ideallösung für den Einstieg wieder.
Und kommst du mit den Dingern ins Gleiten oder ist das dann doch eher ein Verdränger?
Ist mit den Dingern, sage ich mal, teilweise möglich, aber sie sind dafür nicht gemacht, muss man ganz klar sagen. Ja, also diese aufblasbaren Boards, von der Form her sind die natürlich nicht aufs Gleiten optimiert. Also wer wirklich Windsurfen möchte und das auch sozusagen im Fokus hat, der sollte irgendwann auch sich ein Hardboard kaufen, keine Frage. Das ist natürlich dann mit entsprechendem Platz verbunden, den man haben muss, sei es auf dem Autodach oder im Auto oder auch im Keller. Aber ja gut, das ist letztendlich so ein Ding, das muss man einfach in Kauf nehmen dann.
Also beim Wellenreiten ist es eindeutig so, dass aufblasbare Bretter nicht funktionieren. Es gibt da so verschiedene Versuche. Es gibt eine deutsche Firma, die da anders aufbläst und irgendwie auch so Material drin hat. Aber das funktioniert irgendwie nicht richtig. Aber beim Windsurfen würdest du sagen, kann man machen.
Es gibt schon wirklich Boards, die funktionieren. Also die sind dann so auflassbare Boards, die haben hinten so eine Gummikante noch rumgeklebt, dass du quasi einen schönen sauberen Wasserabriss hast, dass sich das nicht festklebt. Dann haben die Boards auch dann teilweise eine richtige Finne hinten verbaut. Die Finne hinten ist ja auch ganz wichtig für das Thema Gleiten. Und es gibt schon so Boards, die das können. Aber ich würde sagen, wenn man das so jetzt voll in seinen Fokus nimmt, dass man sagt, ich will nur bei Gleitwind surfen und das ist das, was mir Spaß macht, dann wird man irgendwann auch bei einem Hardboard landen, ganz automatisch. Ja, ja.
Du schreibst in deinem Buch, das beste Material ist nicht das Neueste, sondern das, was am besten aufgebaut ist. Das fand ich so super. Gib uns einen Tipp, was gibt's denn für kleine Tricks, die wir alle, die ab und zu mal ein Segel aufbauen, was wir beachten könnten oder vielleicht so eine Kleinigkeit, die uns weiterbringt?
Ja, Segelaufbau ist so der Klassiker, da kann man sich wirklich viel mit kaputt machen, wenn man surfen will. Letztendlich geht es ja immer darum, dass man halt Komponenten hat, die zusammenpassen. Ne? Und wenn man jetzt zum Beispiel so ein Segel aufbaut auf einem Mast, der einfach viel zu lang ist, der jetzt einen halben Meter oder einen Meter oben rausguckt, das sieht man immer noch gerade bei älteren Segeln, dann ist es was einfach in der Praxis da nicht so richtig funktioniert. Und wenn man so mal die richtigen Komponenten beisammen hat, dann ist es eigentlich gar nicht so schwer und es ist heute auch, würde ich sagen, viel, viel einfacher, als es noch jetzt vielleicht vor 20 Jahren war, weil viele Marken zum Beispiel so Trimmarker in ihre Segel aufdrucken. Das heißt, du hast da eine Markierung im Segel, die zeigt dir genau an, wenn du unten am Vorliegespanner ziehst, wie weit muss ich da ziehen, um den richtigen Vorliegstim zu haben. Das ist was es früher einfach nicht gab. Da hat man da irgendwie rumgetrimmt und dann hast du irgendwann gemerkt, okay, fährt jetzt oder fährt nicht, und ja, man wusste es einfach nicht so richtig. Das gleiche dann für den Gabelbaumtrim. Da sind die Maße genau aufgedruckt und da kann man sich auch wirklich ganz gut dann orientieren. Die Position für die Trapeztampen sind teilweise markiert und lauter solche Sachen. Und da, das ist wirklich viel, viel einfacher geworden. Also dieser Plug-and-Play-Charakter, der ist schon im Windsurfen auch in den letzten 10 Jahren deutlich besser geworden, muss man sagen.
Was manche Menschen auch abschreckt, sind eure Fachtermini. Also es gibt viele Menschen, empfinde ich auch häufig, die sich einfach damit auch wichtig tun, die dann von der Scoop Rocker Line sprechen oder dem IMCS-Wert. Findest du auch, dass das ein bisschen Überhand genommen hat, oder ist das nur meine Erfahrung mit Windsurfern, wo ich manchmal so ein Thema mit habe, wo ich denke, Leute, sprecht doch einfach wie wir alle und nehmt euch nicht so wichtig?
Ja, also sag mal so, Windsurfen ist schon so ein bisschen technischer Sport. Das heißt, es gibt so ein paar Komponenten, es gibt Einzelteile und es gibt natürlich auch immer Leute, wenn es technisch wird, gibt es ja auch immer Leute, die das so ein bisschen übertreiben und die dann nur noch fachsimpeln und über genau das, was du gerade angesprochen hattest, dann auch einen halben Tag sich unterhalten können. Und ich kann schon verstehen, dass das so ein bisschen abschreckt. Und wenn man jetzt da irgendwie vielleicht so als Neueinsteiger oder als Wiedereinsteiger reinkommt und die Leute reden gefühlt erstmal nur Kauderwelsch, dann hat man das Gefühl, oh, das irgendwie ist das nichts für mich. Also ich kenne das auch, wenn ich das jetzt aus anderen Sportarten sehe, da denke ich mir dann immer, okay, geht doch einfach mehr surfen und weniger schnacken. Aber das war auch ein Grund für mich, weshalb ich zum Beispiel dieses Buch auch gemacht habe, weil das auch so den Anspruch hatte, ja, es von der Pike auf zu erklären, auch die Fachbegriffe zu erklären und auch so ein bisschen die Zusammenhänge zu erklären, sei es jetzt beim Materialaufbau oder eben auch bei der Fahrtechnik. Und ich finde schon, dass man, ich sag mal so ein paar Basics, wenn man kann, von den Begrifflichkeiten her, dann ist man da doch relativ schnell drin. Ich habe eigentlich schon die Erfahrung gemacht, dass Windsurfer dazu tendieren, auch andere Leute oder neue Leute, die so reinkommen in die Szene, auch aufzunehmen und denen auch die Hand zu nehmen. Und sei es jetzt, wenn man dann in einen neuen Spot kommt und sich da nicht auskennt, da wird man immer Leute finden, die einen da einweisen und sagen, hier, pass hier auf und mach dies nicht und so. Also das würde ich schon sagen. Ich glaube, die Windsurf-Community ist eher eine offene Community, würde ich sagen. Klar gibt's wie in jeder Community auch schon ein paar, die es vielleicht ein bisschen übertreiben, die sich ein bisschen zu wichtig nehmen und die dann eher so ein bisschen Abschreckungspotenzial auch nach außen haben. Das ist, finde ich persönlich, auch immer eher ein bisschen peinlich. Aber overall würde ich sagen, ist es schon eine Community, mit der man gut auskommen kann und in die es sich schon auch lohnt, reinzuschnuppern.
Jetzt hast du auch ein Kapitel über Wind und Windentstehung, also Meteorologie im Grunde. Und ich habe mich da auch viel mit beschäftigt, als Segler, der ich auch bin sowieso. Und ich weiß, dass viele Windsurfer das eigentlich unterschätzen, das Thema. Und häufig überrascht werden dann doch von Winden, die entstehen trotz aller Apps, die eigentlich zu sehen sind. Wie gehst du mit dem Thema Wind und Meteorologie um?
Also ich habe schon auch jetzt die Erfahrung gemacht, dass die Windvorhersagen, wenn man sich das auch so anguckt aus den jetzt im Vergleich von vor 20 Jahren, da ist man ja, sag ich mal, gerade so nach Teletext losgefahren und da hat dann irgendwo mit Glück mal was abgegriffen. Und es war aber auch nicht schlimm, weil man wusste ja auch nicht, wenn es woanders besser war. Es gab ja keine Social Media, es gab kein Internet und so weiter, wo man sich jetzt irgendwie was anders hätte angucken können und neidisch hätte werden können. Das war irgendwie ja auch ganz unkompliziert und schön. Aber man kann natürlich auch mit den entsprechenden Apps und so weiter heute punktgenau, fast stundengenau auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch, wenn es dann so in den Extrembereich geht, wenn wir jetzt irgendwie bei 8 Windstärken und fetten Wellen unterwegs bin, dann ist natürlich auch die Erfahrung immer noch wichtig, die man sich dann über die Jahre natürlich auch geholt hat. Also, dass man weiß, wo gehe ich raus, wo gehe ich nicht raus, lasse ich es vielleicht jetzt gerade mal bleiben oder habe ich gerade Frontenwetter oder kommt da hinten irgendwie eine Gewitterwalze, die ich so im Auge haben muss. Und das sind so Sachen, das weißt du selbst als Segler, hat man dann auch einen Blick für. Aber ich würde sagen, dass es einfach nur ein Stück weit Erfahrung ist. Ne? Also mich fragen auch oft Leute so bei Kursen oder bei Camps oder so, wo siehst denn du jetzt, dass da jetzt eine Böe kommt? Und da denke ich, weißt du selber, da denkt man nicht mehr drüber nach. Da denkst du, ja, siehst du doch hier an der Wasseroberfläche, das kräuselt sich da und der kleine Schatten auf dem Wasser, der in deine Richtung wuscht. Ja. Aber das ist letztendlich was, das muss man natürlich lernen mit der Zeit. Aber das ist irgendwie auch was den Sport ja auch oder Wassersport generell so faszinierend macht, dass du immer dich neu einstellen musst und dass du nie genau weißt, was jetzt kommt, wie es wird. Manchmal hast du eine gute Vorhersage und freust dich schon 3 Tage und dann stehst du da und ah, dann ist es doch nicht so, wie du dachtest. Und manchmal ist es auch umgekehrt, da kommst du irgendwo hin. Ich hatte es gerade erst vor 3 Tagen, habe ich nicht viel erwartet, war ein bisschen Ostwind angesagt. Und dann bin ich an die Ostsee und ich hatte eine richtig schöne Session mit Sonne und Wellen und viel Wind und war hinterher total happy, weil ich es einfach nicht erwartet habe. Und das ist einfach auch irgendwie das, was den Sport so ausmacht.
Mhm. Jetzt bist du seit über 30 Jahren auf dem Wasser und ich mittlerweile seit über 40 Jahren. Und würdest du sagen, dass sich der Wind und Wetterphänomene durch die Klimaveränderung, hat sich da was getan seitdem? Hat sich was verändert? Kannst du da irgendwas beschreiben, was es früher nicht gab? Oder würdest du sagen, nee, im Grunde ist das für uns gar nicht so spürbar?
Also wie es jetzt tatsächlich so mit Winden an unterschiedlichen Spots ist, boah, da würde ich mich jetzt, glaube ich, nicht trauen, mich so aus dem Fenster zu lehnen, weil ich, also was sich auf jeden Fall verändert hat, was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, also als ich nach Kiel gekommen bin, das ist jetzt, ja, auch schon über 20 Jahre her, direkt nach dem Abi, da war es noch so, dass man im Winter wirklich nur surfen konnte, oder sag ich mal so im Januar, Februar, ne, im Hochwinter, wenn man, da war es die Ausnahme, dass man in dieser Zeit auf dem Wasser war. Heutzutage ist es eigentlich, denken wir gar nicht mehr drüber nach, ob wir jetzt den Winter durchsurfen. Das ist eigentlich normal geworden, dass wir den Winter durchsurfen. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Neoprenanzüge nochmal deutlich besser geworden sind in den letzten Jahren. Aber nichtsdestotrotz, also die Zeiten, wo wir hier 3 Wochen lang Eis und Schnee haben und Dauerfrost, die sind ja irgendwie dann doch jetzt die Ausnahme geworden. Und ich finde, daran merkt man schon, dass es so ein bisschen auch im Wandel gerade ist hier und dass sich hier was ändert. Das ist jetzt natürlich, wenn man es jetzt einfach nur ganz subjektiv betrachtet und nur auf das Surfen reduziert, dann gar nicht mal schlecht jetzt für uns als Surfer. Aber natürlich ist es insgesamt bedenklich und es ist sicherlich keine gute Entwicklung. Da merkt man es dann schon auch, dass da vieles in Bewegung ist.
Ich kenne es von Seglern, dass die häufig sagen, sie würden so einen tollen, nachhaltigen Sport betreiben, weil man halt eben nicht mit Motoren unterwegs ist, sondern der Motor ist eben der Wind und das ist eine natürliche Kraft. Gleichzeitig weiß ich als Wassersportler, im Grunde betreiben wir Motorsport, weil wir die ganze Zeit nur unterwegs sind mit dem Auto und gucken, wo die besten Spots sind, um entweder die beste Welle zu haben oder in deinem Fall den besten Wind. Nachhaltig sind wir definitiv nicht.
Nee. Findest du das auch? Also das sehe ich eigentlich auch so. Klar, also auch Windsurfen, wenn man sich jetzt das Ganze, oder auch anderer Sportarten, Segeln ist das Gleiche, wenn man sich mal anguckt, woraus die Komponenten da bestehen, auf denen man seinen Sport ausübt, das ist im Wesentlichen Harz und Fiberglas und Kunststoff und beim Windsurfen ist es auch so, beim Wellenreiten ist es auch so, letztendlich surft man da ja auf Utensilien, die man hinterher auf dem Sondermüll entsorgen muss, ne? Muss man mal ganz ehrlich auch sagen. Es tut sich da zwar auch einiges, also die Bestrebung, dass man das Ganze nachhaltiger macht, ist schon auch da, dass man also, dass irgendwie Harze verwendet werden, die jetzt einen grünen Anstrich haben. Ob es jetzt nur ein grüner Anstrich ist oder ob es dann wirklich am Ende besser ist, das vermag ich jetzt nicht so richtig zu beurteilen. Aber klar, letztendlich ist es eine Freizeitbetätigung, wie viele andere auch, die auch oft mit Auto fahren und so weiter oder manchmal auch mit Fliegen natürlich, wenn Leute jetzt irgendwie in Urlaub hinfliegen oder zum Surfen in Urlaub fliegen, verbunden ist. Und da muss man sich da schon auch dessen bewusst sein, dass es natürlich jetzt nicht die, also den Ökopreis gewinnt man damit jetzt am Ende dann nicht.
Nee.
Auf der anderen Seite kann man aber auch, um das vielleicht noch zu sagen, wenn man sich jetzt gebrauchtes Material kauft, jetzt hier in seinem Umkreis vielleicht irgendwo küstennah wohnt oder an seinem Homespot irgendwo im Binnenland und das surfen geht, finde ich, dann ist es schon auch ein naturnaher Sport, würde ich es jetzt vielleicht nennen, weil man natürlich auch man braucht keinen Treibstoff, man macht keinen Lärm, man fährt geräuschlos da übers Wasser und ist einfach in der Natur und genießt auch die Natur. Und ich glaube schon, dass das auch eine tolle Sache ist und eine Sache ist, die jetzt auch in anderen Sportarten vielleicht nicht so.
Absolut. Allein in der Natur unterwegs zu sein, ist ja für uns Menschen total wichtig, weil wir im Grunde denaturiert sind und überzivilisiert sind. Zum Schluss, wenn jetzt uns jemand zugehört hat und vielleicht in den 80ern, 90ern gesurft ist und jetzt wieder so richtig Bock hätte nach unserem Gespräch, denkst du, scheiße, ich muss da auch mal wieder raus. Sag uns mal, wie findet man dich? Also gibst du Unterricht und wie kommt man zum Beispiel zu dir, dass man dann mit dir einfach mal aufs Wasser gehen kann, um wieder so ein bisschen reinzuschnuppern?
Also ich gebe aktuell jetzt nicht regelmäßig Unterricht. Ich mache immer noch so kleine Dinge jetzt irgendwie für Camps oder so auf Fehmarn beim Jugendcamp. Da habe ich ein bisschen mitgearbeitet und so. Ich habe früher viel geschult, aber mittlerweile bin ich halt dann doch fulltime in der Redaktion beim Surfmagazin. Mhm. Wenn jemand mit mir in Kontakt treten will oder irgendwie auch eine Frage vielleicht zum Material oder dergleichen hat, ist es am einfachsten, das über das Magazin zu tun. Also wenn ihr eine Mail schreibt an redaktion@surf-magazin.de zum Beispiel, da erreicht er mich dann auf jeden Fall. Und wir haben auch auf der Seite des Surf-Magazins, auf der Website, eben auch sehr viel gerade für Einsteiger und Wiedereinsteiger an Content auch gemacht. Ne? Also diese typischen Fragen, welches Material brauche ich, wo kann ich am besten hingehen, wo gibt es die Surfschulen und so weiter. Das sind alles Dinge, die da beantwortet werden. Es gibt da so einen eigenen Auf- und Wiedereinsteigerbereich, wo man sich wirklich dann auch schon, glaube ich, erstmal ganz gut orientieren kann. Und für alle Fragen, die darüber hinaus noch auftreten, könnt ihr natürlich dann auch gerne mailen und ich versuche, das alles zu beantworten.
Super.
Genau, super. Und ich freue mich natürlich über jeden, der wieder Lust hat, reinzukommen, weil ich glaube, es ist einfach ein Sport, der einfach schockt. Also das ist einfach, für mich ist es immer noch der schönste Sport der Welt und ich habe auch einiges ausprobiert. Und deswegen hoffe ich, dass wir uns auf dem Wasser sehen.
Ja, Manu, das hoffe ich auch. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Viel Erfolg mit der nächsten Auflage, mögen noch weitere Folgen. Und wir sehen uns auf dem Wasser.
Vielen Dank, Tim. Mach's gut. Ciao.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-glasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.